Brigitte, ich denke manchmal, es ist schon nicht mehr normal, wie viel Geld gewisse Leute kosten. Ein Kaffee für 8 Franken oder eine Zweizimmerwohnung für 4'000 Franken im Monat, das sind beides Beispiele aus der Stadt Zürich, ist auch kürzlich mal gestutzt ab einem viel zu hohen Preis.
Ich stutze eigentlich täglich ab viel zu hohen Preisen. Und es ist ein bisschen traurig, dass du jetzt zwei Beispiele aus der Stadt Zürich mitnimmst. Aber ich glaube, wir sind da besonders betroffen von einer ziemlich absurde Preisentwicklung.
Wucher könnte man da denken. Das ist ein Straftatbestand, also perfekt für unseren Podcast. Wucher kann es aber auch sein, wenn etwas nicht viel zu teuer, sondern viel zu günstig ist. Wie in dem Fall, den wir heute besprechen. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Gerichtsreporterin Brigitte Jolimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Ein mutmaßliche Opfer und der mutmaßliche Täter in unserem heutigen Fall, die kennen sich recht gut. Wo spielt sich unser heutiger Fall ab?
Wir sind an der Goldküste und wer nicht weiss, was das ist am rechten Zürichseeufer, dort wo die Sonne am Abend länger scheint.
So richtig goldiger
Glanz und ganz zufällig wohnen dort auch eher gut betuchte Menschen und ganz zufällig ist in den meisten Gemeinden der Steuerfuss auch ziemlich niedrig. Also es ist ein Ort, wo Leute, die sich das vermögen, sehr gerne hinziehen. Und das geht auch den Hauptprotagonisten und Protagonistinnen von unserem Fall so.
Um wen handelt es sich denn da?
Also wir sind in einem Mehrfamilienhaus, eben an dieser Zürcher Goldküste, so ein bisschen oberhalb vom See gelegen, nicht direkt am See unten. Und in dem Haus wohnt ein älteres Geschwisterpaar. Das heisst, eigentlich muss man sagen, ein hochbetagtes Geschwisterpaar, Bruder und Schwester, die zusammen wohnen. Und auf der gleichen Etage zieht eine junge Familie ein. Der Mann ist Zahnarzt, es gibt eine Mutter, es gibt einen kleinen Sohn. Die beiden Parteien, die auf der gleichen Etage wohnen, die freunden sich an. Und es entsteht ein sehr schönes Verhältnis, wie man sich es eigentlich nicht besser könnte wünschen, wenn man zusammen im gleichen Haus wohnt.
Also, ja, du hast schon Glück oder Pech mit Nachbarn. Absolut. Aber sie haben einfach Glück gehabt, sie haben sich sehr gut verstanden, beidseitig.
Und vor allem, wir reden da, das haben wir jetzt noch nie erwähnt, wir reden von Wohneigentum. Also die haben alle ihre Wohnungen gekauft. Das ältere Geschwisterpaar ist in der Eigentumswohnung und die neue Jungfamilie auch. Und da ist es ja immer besonders heikel, ob man sich mag oder nicht. Aber da ist jetzt wirklich ein Glücksfall und man besucht sich gegenseitig, man tut zusammen Tee trinken und der kleine Sohn, das ist so erzählt worden, ist auch häufig zu den alten Leuten übergegangen und hat vor allem mit dem Bruder, mit dem älteren Herr zusammen ein Tennismatch geschaut und offenbar besonders gern, wenn der Roger Federer gespielt hat.
Das gute Verhältnis geht noch weiter, auch wo der alte Nachbar stirbt und seine Schwester alleine in ihrer Wohnung bleibt. Sie ist mittlerweile 90. Brigitte, irgendwie ist das alles ein bisschen harmonisch für unseren Podcast. Das passt irgendwie nicht da rein. Wo bleibt das Verbrechen?
Es kommt ziemlich schnell, aber auf leisen Füßen, wie man so oft sagt. Du hast recht, das stimmt absolut. Die guten Beziehungen bleiben weiterhin bestehen, zum Glück, muss man sagen. Ich meine, die alte, hochbetagte Frau lebt jetzt weiterhin allein in dieser Wohnung. Und ich habe am Anfang mal erwähnt, dass der Mann als Zahnarzt schafft. Also sie ist jetzt in der Zwischenzeit nicht nur eine gute Nachbarin, eine befreundete Nachbarin geworden von dieser jungen Familie, sondern auch noch Patientin vom Mann. Das ist alles auch immer noch voll in Ordnung, kein Thema für ein Strafgericht oder für eine Staatsanwaltschaft. Aber dann kommt plötzlich der Moment, wo der Verkauf von ihrer Wohnung zur Diskussion steht. Das ist total umstritten, wer die Idee zuerst geäussert hat, wer da treibende Kraft war. Aber am Schluss reden die beiden Parteien darüber, dass der Zahnarzt doch könnte die Eigentumswohnung von dieser hochbetagten Frau kaufen und er schlägt ihr einen Preis vor, der schlicht und einfach absurd ist. Und da kommen wir ins Gebiet vom Strafrecht.
Also das ist der Fall vom Wucher, wo nicht etwas viel zu teuer verkauft wird, sondern er tut einen viel zu günstigen Preis vorschlagen.
Es ist eigentlich ein Missverhältnis. Das ist so ein bisschen prägend für den Wucher. Wir reden hier von einer Wohnung an der Zürcher Goldküste, wo damals, wo das stattgefunden hat, wo man von einem Wert ausgegangen ist von ungefähr 1,5 Millionen Franken.
Für, also für die Wohnung?
Für die Eigentumswohnung. Es ist eine 4,5-Zimmer-Wohnung, eben an bester privilegierter Lage. Und für die Wohnung mit dem geschätzten Marktwert von 1,5 Millionen Franken bietet der gute Nachbar 400'000 Franken an.
Weniger als ein Drittel?
Ich kann nicht rechnen, aber es ist viel weniger.
Mal, das weiss ich jetzt. Also 400'000 Franken ist weniger als ein Drittel von 1,5 Millionen. Also wir haben da ein krasses Missverhältnis beim Preis. Ich bin selber schnell nachschauen. Im Strafgesetzbuch, das ist Artikel 157, das heisst jetzt wörtlich offenbares Missverhältnis. Und es muss auch noch dazu kommen, dass man die andere Person ausbietet. Also entweder durch eine Zwangslage, eine Abhängigkeit, Unerfahrenheit oder eine Schwäche im Urteilsvermögen. Kommt da auch etwas von dem dazu in dem Fall?
Ich würde sagen, da kommen mindestens zwei Elemente dazu. Gut, das eine haben wir schon erwähnt, das habe ich jetzt nicht gezählt, das ist das krasse Missverhältnis zwischen dem Wert und dem Preis, der angeboten wird. Aber was bei der hochbetagten Nachbarin dazu kommt, die ist zu dem Zeitpunkt, wo es um den Verkauf von ihrer Eigentumswohnung geht, 92 Jahre alt. Und es ist offensichtlich gewesen, dass sie geschwächt war, körperlich, dass sie Mühe hatte, vor allem mit treuhänderischen Aufgaben umzugehen, dass sie dort auch in den Alltagsgeschäften Unterstützung gebraucht hat. Also das hat am Nachbar, der ja Mediziner war, Zahnarzt war, das hat ihm auffallen, dass eine Frau in diesem Alter Mühe hat mit so einem grossen Geschäft. Also das heisst bei ihr, ist sicher ein Thema gewesen, ist sie noch urteilsfähig gewesen, was den Verkauf von ihrer millionenteuren Wohnung betrifft, und ist sie nicht in einem Schwächezustand gewesen, wo sie generell auf die Unterstützung gebraucht hat. Also mindestens also die beiden Elemente sind bei dem geplanten Wohnungskauf im Vordergrund gestanden.
Ich könnte vielleicht auch noch sagen, als Patientin von ihm ist noch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Ich weiss es nicht.
Das würde ich anschauen. Wobei ich denke, dass vor allem die Freundschaft mit der Nachbarsfamilie, die hat auch eine Rolle gespielt. Das Vertrauensverhältnis, das da aufgebaut worden ist, die haben sich doch schon seit ein paar Jahren gekannt. Und eben am Schluss war sie eine alleinstehende alte Frau gewesen. Und sie hat das Gefühl gehabt, die Familie kümmert sich um sie, sorgt sich auch um sie. Also das ist ja ein enges Verhältnis auf engem Raum. Die haben ja eben Tür an Tür gewohnt, sozusagen. Und ja, da finde ich, da springt es schon ein bisschen ins Auge, dass es heikel ist, wenn man mit so einer vulnerablen Person so ein gewichtiges Kaufgeschäft will abwickeln. Mhm.
Die haben das einfach das Zweite eingefädelt, oder sind denn da noch andere Beteiligte, oder ist das nur der Zahnarzt und die Seniorin gewesen?
Am Anfang sind es wirklich nur die zwei gewesen. Und ich habe das vielleicht vorweggenommen, das ist am Schluss im Gerichtssaal auch umstritten gewesen, wer den ersten Schritt gemacht hat, wer überhaupt die Idee aufgebracht hat. Der Zahnarzt hat dann als Beschuldigter vor Gericht immer extrem betont, die alte Frau sei auf ihn zugekommen, hat ihn richtig gehend bedrängt und immer wieder gestürmt und nachher gehakt, er soll doch ihr die Wohnung abkaufen, weil sie will, dass das gut geregelt ist, dass die Wohnung in gute Hände kommt, dass im Haus weiterhin Harmonie herrsche. Also er hat es dann so dargestellt, dass er mich ein bisschen überrumpelt war und eigentlich gar nicht so grosse Lust gehabt hat, noch die zweite Wohnung zu kaufen und eigentlich ihr wie hat wollen, einen Gefallen machen und dann gesagt, okay, ja, dann mache ich das, wenn du das unbedingt willst, dann kaufe ich dir die Wohnung ab. Und er hat ganz am Anfang sogar noch einen tieferen Preis verlangt, also noch weniger als die 400'000 Franken, die schon absolut lächerlich sind, das muss man sagen. Er hat noch weniger geboten, auf das ist sie nicht eingestiegen. Und dann hat man sich auf die 400'000 geeinigt, mündlich. Und er hat wie so eine erste Vereinbarung angefangen aufzusetzen, wo dann der Kaufpreis, den sie zwei abgemacht haben, von 400'000 Franken festgeschrieben war. Und mit dem Papier in der Hand hat er erste Schritte unternommen, um das Grundstückgeschäft, also den Liegenschaftsverkauf, einzufädeln.
Das ist noch auch der Schritt gewesen, wo dann noch jemand anderer Wind von der Sache überkommen hat und interveniert hat.
Zum Glück, muss man sagen, zum Glück, Kesp hat Wind davon bekommen, von dem Geschäft. Es hat auch einen Treuhänder gegeben, der die Frau unterstützt hat. Und auch da muss ich einmal mehr sagen, kann ich nicht nachvollziehen, wie der Nachbar, der Zahnarzt, nicht von Anfang an auf die Idee gekommen ist, den Treuhänder mit einzubeziehen. Aber er hat es nicht gemacht und irgendwie ist die Sache zu Kesp gekommen und sie hat sofort reagiert, die Behörde, und hat die Strafverfolger darauf aufmerksam gemacht.
Kesp ist mit dem zu der Staatsanwaltschaft gegangen. Was ist denn passiert? Was haben die mit dem gemacht?
Also die müssen das anschauen, die müssen das an Hand nehmen. Das ist kein Antragsdelikt. Also da muss sie von Amtes wegen hinschauen, die Staatsanwaltschaft, wenn es um ein Offizialdelikt geht. Und ich glaube, da ist es wirklich auch ins Auge gesprungen, dass es da nach einem Ungleichverhältnis aussieht. Die sehr alte Frau, der sehr tiefe Preis. Und die Staatsanwaltschaft hat Befragungen gemacht. Der Zahnarzt ist als potenzieller Beschuldigter befragt worden. Man hat auch die alte Frau selbstverständlich noch befragt. Die hätte gegenüber von der Staatsanwaltschaft müssen Rede und Antwort stehen. Und das ist auch ein tragischer Aspekt in dem Fall. Es hat mindestens zwei Einvernahmen gegeben bei der Staatsanwaltschaft, wo die alte Dame hat müssen erzählen, was passiert ist. Und bei der ersten Einvernahme hat sie noch können Aussagen machen, wo klar gsi sind, nachvollziehbar, hätte können schildern, wie die Situation war im Haus. Interessanterweise hat sie bei dieser ersten Einvernahme das Verhältnis zu der Familie oder die Freundschaft jetzt nicht so ausführlich gelobt, wie es später der Zahnarzt vor Gericht sollte machen. Hat Ende gefunden. Das war so ein normales, gutes Verhältnis gewesen. Also es ist nicht so nach einem sehr innigen, engen Verhältnis tönt. Und dann ist es später mal noch zu einer zweiten Einvernahme gekommen von der alten Frau. Und dort ist sie oft leider kognitiv, geistig nicht mehr in der Lage gewesen, klare Auskünfte zu geben. Dort ist das Alter schon derart fortgeschritten gewesen, ja, dass sie als Auskunftsperson nicht mehr herangezogen werden konnte. Sie hat dann auch die letzten paar Lebensmonate in einem Pflegeheim verbracht und ist kurze Zeit vor dem Strafprozess gegen ihren Nachbar gestorben. Sie hat nicht mehr teilnehmen an dem Prozess, wo es um ihre Eigentumswohnung gegangen ist. Mhm.
Für den Prozess selber hat das aber keine Auswirkungen gehabt. Der ist weitergelaufen, auch wenn sie gestorben
ja,
ist.
Ja, sie braucht es eigentlich nicht. Das klingt jetzt auch ein bisschen zynisch, weil die Sachlage ist klar. Sie hat die höchstens Funktion von einer Privatklägerin oder Geschädigten gehabt, aber im Fokus beim Strafprozess steht ja der Beschuldigte. Also jetzt ist es darum gegangen, was hat der Zahnarzt gemacht, was hat er wollen und verstoßt das gegen strafrechtliche Regeln, ja oder nein?
Mhm. Es kommt also zur Anklage, es kommt zur Gerichtsverhandlung. Was ist der Tatbestand konkret, der ihm vorgeworfen wird?
Es gibt zwei Sachen, die ihm vorgeworfen werden. Das eine ist versuchte Wucher, was die Eigentumswohnung betrifft. Und das andere, das ist ein bisschen ein Nebenaspekt, da haben wir jetzt gar noch nicht drüber geredet. Das ist ein vollendeter Wucher, weil die alte Dame hat die Zahnarztfamilie schon vorher, Monate oder sogar wenige Jahre vorher, einen Bastelraum verkauft. Und da sagt die Staatsanwältin auch, der sei für einen viel tiefe Preise übergeben worden am neuen Eigentümer.
Und also dort ist der Deal abgeschlossen
ja,
worden?
Ja, der Bastelraum gehört heute der Familie, der Zahnarztfamilie. Mhm. Und das ist aber in der Anklageschrift, taucht das auf als vollendete Woche. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, im Zentrum steht die Eigentumswohnung. Ich meine, eben, die hat einen Wert von 1,5 Millionen. Wir reden von einem Kaufpreis von 400'000. Also haben wir eine Deliktsumme, falls ein Delikt vorliegt, von 1,1 Millionen Franken. Und das ist doch keine Bagatellsache mehr.
Du hast vorhin gesagt, die beiden Parteien widersprechen sich, wer das ganze Geschäft initiiert hat, den Wohnungsverkauf oder den geplanten Wohnungsverkauf. Gibt es einen Beweis in dieser ganzen Sache oder steht einfach Aussage gegen Aussage?
Da steht Aussage gegen Aussage. Also wer die Idee gehabt hat für das Ganze. Aber wo man Fakten anschauen kann und wo auch genug Schriftliches rum ist, ist einfach, was der Wert der Wohnung ist und was für einen Kaufpreis festgelegt worden ist. Ich meine, da haben wir nackte Fakten. Und eigentlich kann man sagen, es ist jetzt nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, wer die Idee gehabt hat für den Wohnungsverkauf, weil dass 400'000 Franken sicher viel zu wenig ist, das ist eigentlich unbestritten.
Wie tut denn das der Zahnarzt rechtfertigen? Wie tut er sich verteidigen vor Gericht?
Er hat schon in erster Linie gesagt, also er persönlich, als er geredet hat, gesagt, ja, aber die Frau hätte doch das unbedingt wollen. Er hätte ihre Wellen gefallen, macht gut. Aber das ist jetzt juristisch nicht so ausschlaggebend. Viel wichtiger ist, was sein Verteidiger gesagt hat. Der hat zwei ganz gewichtige Argumente ins Spiel gebracht, warum er seinen Mandant, eben den Zahnarzt, nicht darf ich verurteilen. Und das eine Argument ist, dass es sich bei dem Kaufpreis von 400'000 Franken, dass das gar nicht ein Kauf ist, dass gar nie von einem Kauf hätte gedreht sein, sondern da liegt eine sogenannte gemischte Schenkung vor. Sprich, nach Auffassung vom Verteidiger hat die alte Dame der Zahnarztfamilie eigentlich den grössten Teil von der Eigentumswohnung schenken. Das ist der Teil Schenkung in diesem Vertrag. Und der Rest, was dann der Zahnarzt gezahlt hätte, das wäre dann ein Kaufvertrag gewesen. Darum gemischter Kaufvertrag. Also ein Vertrag, der wie aus diesen zwei Elementen besteht. Und dann sagt der Anwalt, das ist ganz wichtig, eine gemischte Schenkung kann nie Grundlage sein für Wucher, weil schenken darf man so viel, wie man will. Also da gibt's den Wuchergedanken gar nicht. Also ich kann jetzt dir, Boas, ein millionenteures Geschenk machen.
Sehr gerne.
Und da kann niemand kommen und nachher sagen, du hast mich unter Druck gesetzt oder eine Schwäche von mir ausgenutzt. Und das ist vieles zu grosses Geschenk. Also, Willensfreiheit beim Schenken, die ist eigentlich gross und da wird nicht eingegriffen. Das kann nicht Grundlage sein von einer Woche. Das ist ein Argument.
Es sagt eigentlich da damit auch, es ist gar nicht so eine betrügerische Absicht herum gewesen, dass die alte Frau nicht gewusst hat, wie viel das ihre Wohnung eigentlich wert hätte, sondern sie war dem schon klar gewesen und hat ihm das aber offeriert.
Sie hat ihrer Familie das schenken, weil die ja so ein tolles Verhältnis haben, vor allem zum Sohn. Und der Chef der grosszügige Nachbarin war und die hat ein millionenschweres Geschenk gemacht. Das war die eine Argumentationslinie vom Verteidiger. Die zweite finde ich fast noch interessanter. Mhm. Die zweite Linie ist, dass er sagt, man redet da ja von einem versuchten Wucher. Es ist ja völlig klar, die Wohnung ist am Schluss nicht verkauft worden. Es ist gestoppt worden. Da ist Cash gekommen und die Staatsanwaltschaft. Die Wohnung ist nie zu dieser Zahnarztfamilie übergegangen. Und er sagt jetzt, dass sein Mandant, der Zahnarzt, noch viel zu wenig unternommen hat, dass die Schwelle zum Versuch überschritten ist. Also er sagt, da die mündliche Abmachung von diesen 400'000 Franken und auch wenn er das auf ein Papier geschrieben hat, das ist noch längst nicht bei einer notariellen Prüfung gewesen. Und es ist sonnenklar, so der Anwalt, der Verteidiger, dass ein Notar hat das niemals so durchgelassen. Für den Notar wäre es völlig klar gewesen, das ist nie und nimmer ein Kaufvertrag, das ist eben wahrscheinlich eine gemischte Schenkung und da spielt ganz andere Regeln eine Rolle. Da wird übrigens auch eine Schenkungssteuer geschuldet, also es werden noch Kosten kommen. Aber mit wenigen Worten gesagt, der Verteidiger ist felsenfest davon überzeugt, dass so etwas die notarielle Prüfung niemals überstanden hat und dass es auch Pflicht ist vom Notar, die Urteilsfähigkeit von der Verkäuferin zu prüfen. Und spätestens dann wäre das Verkaufsgeschäft geplatzt, sprich, es war noch weit weg von einer strafrechtlichen Handlung.
Mhm. Das zweite Argument fällt mir ein bisschen schwer zum Nachvollziehen, weil er hat ja den Versuch ganz klar unternommen. Also das ist dokumentiert, das ist ja dann auch so am Schluss bei der Kesch gelandet. Es ist nicht nur irgendwie einfach auf dem Hausgang so entschieden worden. Das heisst, es sind schon Schritte unternommen worden. Beim ersten Argument ist es noch schwierig zu einschätzen. Das sagt er jetzt, das kann ja auch so zutreffen, dass sie ihm einfach den grössten Teil von der Wohnung, von dem Wert hat wollen schenken. Das ist schon nicht verboten.
Ja, das ist noch interessant. Ich sehe es eigentlich ziemlich anders. Also ich kann die Schenkungsidee kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wieso soll eine ältere Dame an einer Nachbarsfamilie 1,1 Millionen Franken schenken? Das finde ich jetzt eher unglaubwürdig, vor allem wenn ich im Hinterkopf habe, wie sie das Verhältnis zu dieser Familie geschildert hat, wo jetzt eher ein bisschen nüchtern, normal, freundlich, also sehr freundschaftlich tönt, aber jetzt nicht nach einer unglaublich innigen Beziehung. Das andere Argument, das hat für mich etwas, dass ich weiss, wie unglaublich vielschichtig und doch kompliziert so eine Verkaufsabwicklung ist, wenn es um eine Immobilie geht. Also, dass es das Geschäft mit dem Preis bei einem Notariat durchgegangen wäre, das glaube ich auch nicht. Und auf der anderen Seite stimmt schon. Ich meine, er hat den Verkaufspreis festgelegt, die 400'000 Franken. Also, es gibt eine Intention von dem Zahnarzt, aber ich würde jetzt auch sagen, das hätte den Weg durchs Notariat nicht geschafft.
Meinst du denn, der Zahnarzt hat vielleicht gar nicht gewusst, dass die Wohnung 1,5 Millionen Franken wert hat?
Nein, das glaube ich nicht. Das schließt sich ziemlich aus, weil du darfst nicht vergessen, er wohnt ja im gleichen Haus, auf der gleichen Etage und hat dort auch schon eine Wohnung gekauft. Und die ist offenbar ein bisschen weniger gegen Süden ausgerichtet. Also die Wohnung von der alten Frau ist eher attraktiver. Sie sind aber ungefähr gleich groß. Und er hat für seine Wohnung auch schon mehr als 1 Million Franken gezahlt. Also es ist absolut ausgeschlossen, dass er nicht hätte gewusst, wie viel die Wohnung wert ist. Und darum finde ich, und das ist jetzt vielleicht nicht strafrechtlich relevant, ich finde den Preis von 400'000 Franken, und rede mir nicht davon, was er vorher noch vorgeschlagen hat, finde ich zumindest unanständig und nicht nachvollziehbar.
Was das ist ein offenbare Missverhältnis, liegt ja, ziemlich auf der Hand, ich finde schon.
Also nein, Boss, ich muss dir widersprechen. Unanständiges Handeln muss nicht per se gegen Strafrecht verstoßen. Das sind wirklich so Feinheiten, ja, wo man sich muss fragen, braucht es jetzt da Kühle vom Strafrecht? Und ich muss sagen, das ist jetzt ein Fall, ich kann mich noch gut an den Fall erinnern, wo ich mit sehr gemischten Gefühlen aus dem Saal rausgelaufen bin.
Mhm. Unanständig wäre es natürlich dann halt nicht mehr, wenn die Variante 1 zutroffen hat und sie es ihm hätte wollen schenken, weil sie vielleicht kein Nachkommen hat oder so und denkt, ja, die Familie, die schon da wohnt, soll die das haben.
Aber dann hat die Frau das vermutlich schriftlich festgehalten. Also von dem gehe ich aus. Und es liegt kein Papier vor, wo sie drauf geschrieben hat, ich will dieser unglaublich netten Nachbarsfamilie den grössten Teil von meiner Wohnung schenken. Also das liegt nicht vor.
Also es ist ein verzwickter Fall. Du bist mit gemischten Gefühlen rausgelaufen. Wir haben gehört, dass die Verteidigung argumentiert hat. Was ist die Staatsanwaltschaft? Was war das Plädoyer von der?
Die Staatsanwaltin hat sehr harte und klare Worte gewählt. Sie hat deutsch und deutlich gesagt, dass der Zahnarzt die alte Frau ausgenutzt hat. Also egoistisch und skrupellos und geldgierig, hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Aber es ist so in die Richtung gegangen. Also, dass er wirklich einfach nur an seinen eigenen Vorteil gedacht hat und das hat sein Handeln gesteuert. Und sie hat recht eine strenge Strafe verlangt für den bisher nicht vorbestraften Zahnarzt, der Mitte 50 ist. Sie hat verlangt, dass er mit einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt verurteilt wird.
Was
einschneidend wäre. Ich meine, bedingt heisst, er müsste jetzt nicht ins Gefängnis die gehen, absitzen, aber er wäre vorbestraft. Und ich meine, das ist für einen Zahnarzt sicher nicht einfach.
Mhm. Du bist dabei gewesen, wo das alles vor Gericht verhandelt worden ist. Das Gericht selber hat das am gleichen Tag entschieden?
Nein, zum Glück nicht. Also, das tue ich dem Gericht immer hoch anrechnen. Wir sind übrigens am Bezirksgericht Meilen, eben Goldküste. Meilen, das ist der Sitz vom Gericht. Und sie haben sich eine Woche Zeit gelassen, um sich das überlegen und haben dann das Urteil aber auch mündlich eröffnet. Es waren 3 Richterinnen gewesen.
Das heisst, sind dann alle wieder zusammengekommen?
Ja, wir sind alle wieder in dem wunderschönen, modernen Gerichtssaal gesessen.
Mit Blick auf den Zürichsee?
Ich habe jetzt, glaube ich, aus dem Fenster nicht rausgesehen, aber das ist nur eine Randbemerkung. Ich würde behaupten, es ist eines der schönsten Gerichte im Kanton Zürich, aber jetzt
der
Werbespot zum Bezirksgericht Meilen abgeschlossen. Wer ist in dem Saal gesessen? Der nervöse Beschuldigte, sein Verteidiger, die Staatsanwältin ist gekommen und ich und noch ein anderer Journalistenkollege sind da gesessen. Wir waren alle sehr gespannt gewesen, wie das Gericht wird entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich auf das Urteil getippt hätte, aber das Bezirksgericht Meilen hat den Zahnarzt freigesprochen. Vollumfänglich freigesprochen. Und in der kurzen mündlichen Urteilsbegründung hat die Gerichtsvorsitzende tatsächlich gesagt, dass sie der Auffassung ist, dass in dem Fall die Schwelle vom Versuch noch nicht überschritten ist. Und das heisst, dass der Zahnarzt zwar erste Handlungen gemacht hat, aber dass die noch nicht strafrechtlich relevant sind.
Also das ist die zweite Argumentation vom Verteidiger, die das Gericht gefolgt ist.
Argumentationslinie, ja.
Das heisst, dir leuchtet das Urteil ein, so wie du es vorher angetönt hast?
Mir leuchtet es ein, aber ich habe, was nicht immer der Fall ist, ich habe auch Verständnis für die Staatsanwältin, die wirklich empört ist und entsetzt über das Vorgehen. Und ja, sie ist offenbar auch nicht glücklich mit dem Freispruch, die Staatsanwältin. Ich habe gehört, dass gegen den Freispruch das Urteil Berufung angemeldet worden ist. Und das kann ja unmöglich der freigesprochene Zahnarzt sein. Also das muss die Staatsanwältin sein. Und indem sie jetzt die Berufung angemeldet hat, heisst das, das Gericht muss ein schriftlich begründetes Urteil verfassen. Das wird dann wieder
das
anderen Parteien. Du kannst darauf verzichten. Und dann, wenn du verurteilt wirst, tut das deine Gerichtskosten massiv senken. Das wird dir bei der Urteilseröffnung immer mitteilt. Falls sie darauf verzichten, dass wir das Urteil noch schriftlich begründet ausfertigen, dann senken sich
die Gerichtsgebühren.
Also das ist dann, denke ich, immer noch schwierig, sich zu entscheiden. Wobei ich finde, es lohnt sich, schriftlich begründete Urteile zu lesen. Auf jeden Fall, in dem Fall vom Zahnarzt, vom versuchten Wucher, wird es jetzt ein schriftlich begründetes Urteil geben. Und dann müssen wir abwarten, ob die Staatsanwaltschaft bei der Berufung bleibt. Sie kann immer noch die Staatsanwältin das Urteil lesen und finden, das ist jetzt so gut begründet, da habe ich keine Chance mit der Berufung. Also sie könnte auch noch mal zurückziehen.
Also das Stand heute, wo wir jetzt da die Folge aufnehmen, noch offen. Das heisst, es war erst gerade kürzlich gewesen, wo du am Gericht warst.
Ja, genau, der Prozess und nachher auch die Urteilseröffnung, das ist alles Ende August passiert. Also ich denke, wir müssen da abwarten, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Ich habe es übrigens noch interessant gefunden, dass die Vorsitzende Richterin zwar wirklich so den klipp und klaren Freispruch gefällt und begründet hat, aber sie hat dem Zahnarzt doch noch ein paar mahnende Worte mit auf den Weg gegeben. Ich weiss, dass viele Anwältinnen und Anwälte das immer ein bisschen daneben finden, wenn dann noch moralische Worte kommen. Ich finde, in dem Fall ist es wahrscheinlich nicht ganz unangebracht gewesen, dass die Richterin sagt, jetzt quasi, sie sind jetzt noch davor gekommen, wir sprechen sie frei, aber sie haben mit dem Feuer gespielt. Also sie sind da sehr, sehr nah an einer strafrechtlichen Handlung gewesen. Also es war ihr wichtig, dass sie das dem Mann doch noch mit auf den Weg gibt.
Danke, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeibleiben und auch für die Rückmeldungen, die uns erreichen, per E-Mail oder Sprachnachrichten, die wir bekommen. Das freut uns immer sehr. Kontaktmöglichkeiten, die stehen im Episodenbeschreib. Das war die dritte Qual, der Justiz-Podcast der Republik. Mein Name ist Boas Ruh und mich würde freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.